Bibelstunde, zur Bibelstunde am Palmsonntag. Wir beginnen die Karwoche und ich habe gedacht, als Jesus diese Woche begonnen hat, da ging er auf diesen Einzug in Jerusalem zu und im Gegensatz zu allen anderen um ihn herum wusste er ganz genau, was geschehen würde. Und er hatte es seinen Jüngern zwar angekündigt, aber die haben es nicht so verstanden. Und er wusste, was auf ihn zukam und er hat das bewusst, der Engländer würde sagen, willingly, angetreten und getan. Und tat es für alle Menschen und tat es für uns. Und die in Jerusalem haben ihm zugejubelt, Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Und sie haben auch was verstanden, aber sie haben ganz vieles nicht verstanden. Und wir haben auch schon vieles verstanden und vieles noch nicht verstanden. Und wir können jetzt diesen Herrn loben miteinander, mit einem Lied, das hier nach Eidlingen gehört, einem Lied von Gerhard Schnitter. Seine Tochter sitzt gerade da, herzlich willkommen. Und dieses Lied heißt, Groß ist dein Name, Herr, wir loben dich. Lassen Sie uns das singen, das ist die Nummer 43.
Er selber, Gottes Sohn, hat sich erniedrigt, stieg ab vom Vaters Thron, litt Schande, Spott und Not, ging für uns in den Tod. Daran denken wir in dieser Karwoche ganz besonders und dazu passen auch einige Verse aus dem Neuen Testament. Es ist quasi ein Psalm aus dem Neuen Testament, aus Philipper 2. Er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und was das für uns bedeutet, dass er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, darüber möchten wir jetzt ihn anbeten mit einem neuen Lied, das Sie hier an der Leinwand sehen werden.
Ich persönlich freue mich immer, dass es immer neue Lieder gibt und Gott immer wieder Leuten Worte und auch Töne gibt, ihn anzubeten. Und das hilft mir selber sehr, das immer wieder auch mit neuen Liedern zu machen. Wir sind zusammen, um hier auf Gottes Wort jetzt zu hören. Und ich möchte ganz herzlich begrüßen Pfarrer Dr. Uwe Rechberger, der heute zu uns gekommen ist. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie eine Bibelarbeit für uns halten und uns Jesus groß machen am Anfang der Karwoche. Ich möchte Ihnen ganz kurz vorstellen, Herr Dr. Rechberger ist nicht das erste Mal bei uns, und viele werden ihn kennen, aber ich möchte trotzdem zwei Sachen sagen. Studienleiter am Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen seit gut 10 Jahren und dort tätig, sehr viele Theologiestudenten fürs Pfarr- und Lehramt zu begleiten, zu lehren und dadurch zu prägen. Und als CVJM-Landesvorsitzender ungefähr die gleiche Zeit lang auch noch viel mehr und noch jüngere Leute und ältere auch zu begleiten, zu predigen, zu lehren und was noch alles dazugehört. Das Amt haben Sie jetzt gerade abgegeben und sind ganz sicher tief weiter dem CVJM verbunden. Vielen Dank, dass Sie hier sind und danke, dass Sie jetzt auch zuerst mit uns beten.
Ja, das möchte ich tun, mit uns beten. Herr, wir schauen auf zu dir und danken dir, dass du lebst und dass du redest. Und das wollen wir jetzt auch für diesen Nachmittag erbitten. Herr, mach mich still und rede du und öffne uns miteinander Ohren und Herz für dich und dein Wort. Danke, dass du da bist. In Jesu Namen. Amen. Semesterabschlussprüfung an der Uni, Physikkurs. Der Professor fragt die Prüflinge der Reihe nach, den ersten Kandidaten, was ist schneller, der Schall oder das Licht? Daraufhin der Prüfling, naja, das Licht, ja richtig, und weshalb? Naja, wenn ich meine Oma besuche und ihr altes Radio anmache, dann ist immer erst das Licht da und dann der Ton. Raus. Zweiter Kandidat, was ist schneller, Schall oder Licht? Naja, also ich würde sagen, ich glaube der Schall. Wie, was, weshalb der Schall? Ja, erkläre es wenigstens. Naja, wenn ich meine Oma besuche und ihren alten Fernseher anmache, dann ist immer erst der Ton da und dann das Bild. Raus. Herr Professor überlegt sich, ob er zu kompliziert fragt. Okay, dritte Runde. Also, stellen Sie sich vor, großes Jubiläum in der Stadt und zum Jubiläum werden Kanonen abgefeuert. Sie stehen auf einem Berg, die Kanonen auf dem anderen Berg. Was nehmen Sie zuerst wahr? Das Mündungsfeuer oder den Knall? Ja, das Mündungsfeuer, richtig. Und weshalb? Naja, weil meine Augen weiter vorne sind als meine Ohren. Prüfungen, Klassenarbeiten, Klausuren oder wie die Dinger alle heißen, gehören so selbstverständlich zur Schule, zur Ausbildung, zum Studium, wie die Sahne zur Torte oder vielleicht treffender der Gestank zum Mist. Ich habe uns heute Nachmittag eine Person mitgebracht, die unzählige Jahre bei Gott in die Schule gegangen ist. Abraham. Großes hat er mit Gott erlebt. Und über alledem sollte Abraham eines lernen, auf seinen Gott zu vertrauen. Gottes Lernziel für Abraham hieß von Anfang an Gott vertrauen, Gottesfurcht. Aber wie das mit der Schule und den Lernzielen so ist, Klassenarbeiten, Prüfungen bleiben nicht aus. Und bei Abraham ist es heute soweit. Und gleich der erste Vers unseres Textes, den ich heute Nachmittag mitgebracht habe, erklärt uns, dass Gott nach den vielen Geschichten, die er im Leben Abrahams geschrieben hat, wissen will, was Abraham gelernt hat. Ich lese uns jetzt diesen Bibeltext für den heutigen Nachmittag aus 1. Mose 22, die Verse 1 bis 14. Ein Text, der uns hineinnimmt in eine der großen seelsorgerlichen Fragen, die jeder von uns auch schon oft gestellt hat: Warum lässt Gott das zu? Und diese Warum-Frage soll als Thema über dem Nachmittag stehen und über diesen seelsorgerlichen Bezug hinaus katapultiert uns diese Geschichte hinein in das Zentrum der Heilsgeschichte Gottes, hinein auf den letzten Weg Jesu vom Palmsonntag und den folgenden Tagen. Ich lese uns unter diesem Thema des Warum lässt Gott das zu, 1. Mose 22, die Verse 1 bis 14. Nach diesen Geschichten prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria, und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete das Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm aber das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer, und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Der Herr, man noch heute sagt, auf dem Berg, da der Herr sieht. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Ein erster Gedanke, der einem beim Lesen dieses schweren Textes kommt, lautet wohl: Was ist das für ein Gott, der so etwas verlangt? Was ist das für ein Gott, der einem Menschen so etwas auferlegt? Oder kurz: Warum? Mit den Warum-Fragen ist es ja so eine Sache. Wenn ich auf der Herfahrt an einer Stelle etwas schneller gefahren wäre als erlaubt und es dann gemacht hätte und ich geschrien hätte im Auto: Warum? Da hätte ich nicht lang schreien brauchen, die Antwort liegt auf der Hand: Du warst zu schnell. Da gibt es aber doch dann auch andere Warum-Fragen, wo es schon komplizierter wird. Klimaveränderungen, Ozonloch. Naja, kann ich jetzt was dafür? Naja, nicht so wirklich, aber irgendwie doch auch als Teil der Menschheit. Und noch komplizierter, wenn ein Mensch schwer krank wird, schwerer Unfall, und wir stehen davor und haben keine Erklärung. Warum lässt Gott das zu? Ich meine, dass es auf viele Warum-Fragen in dieser Welt keine Antwort gibt. Und wenn diese Frage heute Nachmittag auch als Thema über der Bibelarbeit steht, dann werden wir nachher nicht heimgehen und die eine Antwort auf die Warum-Frage haben. Was ich mir aber erhoffe und was mich an diesem Text auch begeistert: Er gibt uns ganz viele Hilfestellungen mit für den Umgang mit unseren ganz persönlichen Warum-Fragen. Hilfestellungen für den Umgang mit unserem Warum. Ein erstes: Im Warum geht es Gott um deinen Glauben. Im Warum geht es Gott um deinen Glauben. Die Prüfung hätte ja nicht schwerer sein können. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Kaum zu glauben, was Gott von Abraham fordert. Unglaublich, was er ihm zumutet. Aber noch unglaublicher finde ich die Reaktion von Abraham. Unser einer hätte doch die berühmte Frage nach dem Warum lässt Gott das zugestellt. Oder manchmal sagt man dann auch: Du darfst nicht warum fragen, du musst wozu fragen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das immer so einfach ist. Wie gesagt, ich glaube, dass es auf viele Warum-Fragen keine Antwort gibt und auch kein Wozu. Aber wie dem auch sei, Abraham stellt alle diese Fragen nicht und zeigt uns stattdessen, was ihm in der Anfechtung weiterhilft. Abraham stellt sich der Prüfungsaufgabe. Abraham nimmt die Herausforderung an, auch wenn seine Reaktion den Eindruck erweckt, als ging es um eine Klassenarbeit und nicht um den eigenen Sohn. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm seinen Sohn Isaak. Das ist alles. Die Frage nach dem Warum oder nach dem Weshalb findet, wenn überhaupt, zum Beginn einer Anfechtung, einer Prüfung, wohl nur selten eine Antwort. Und manchmal bleibt diese Antwort auch später aus. Abraham, er kann in seinem Leid einen Sinn entdecken, aber erst nachdem er den ihm auferlegten Weg gegangen ist. Abraham, er darf im Rückblick sehen, wozu diese Prüfung von Gott gedacht war. Aber bevor Abraham das Warum versteht, muss er sich der Prüfung stellen. Und das zutiefst allein. Das haben Prüfungen ja so an sich, das ist bei unseren Kindern schon so. Wenn es da die Klassenarbeit gibt, dann sagt die Lehrerin: Schulranzen hoch, rechts, links, für euch allein. Und man mag sich's vor Augen malen. Die Sarah, die hier gar nicht erwähnt wird, vielleicht im Zelteingang stehend, hat sie es gewusst, was abgeht. Geahnt. im Zelteingang stehend, ihren Mann mit ihrem Bub dahingehend, sehend. Wie muss es das Mutterherz zerrissen haben? Zutiefst allein. Dem Abraham dasselbe, zutiefst allein. Inhaltlich ist Abrahams Prüfung einzigartig und doch sehen wir an ihr, ja, wie Gott auch Anfechtungen zulässt oder auch prüft. Natürlich, kaum einer von uns wird schon mit erhobenem Messer über dem eigenen Kind gestanden haben und doch hat genau diese Prüfung Abrahams sehr viel mit uns zu tun. Es geht um die Frage, exegetisch, warum genau diese Prüfung, was soll genau das? Ein Kapitel zuvor hat Abraham doch schon seinen anderen Sohn, könnte man sagen, opfern müssen, den Ismael, als er ihn mit seiner Mutter in die Wüste schicken musste. Weshalb will Gott jetzt, Zitat, wenn man wörtlich übersetzt, den Sohn, den einzigen, den Geliebten, den Isaak? Weshalb will Gott, Zitat, den Sohn, den einzigen, den Geliebten, den Isaak? Oder kurz, warum will Gott das Einzige und Geliebte? Auch diese Antwort bekommt Abraham erst am Ende der Geschichte, aber er bekommt sie und wir bekommen sie mit ihm. Gott verlangt von Abraham die Bindung seines Sohnes Isaak, weil dieser für Abraham einzig und geliebt ist. Wenn Gott diesen einzigen und geliebten Sohn als Opfer erbittet, dann stellt er die Frage, bist du bereit, mich, deinen Gott, einzigartig zu lieben? Bist du bereit, anstatt das Einzige und Liebste deines Lebens zu vergöttern, mich allein als deinen Gott zu lieben? Und sie hören das erste Gebot heraus. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Oder Luthers Auslegung im großen Katechismus, worauf du nun dein Herz hängst und verlässest, das ist dein Gott. Oder Jesus in der Bergpredigt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Woran hängt dein Herz? Dein Leben und vielleicht sogar dein Beten? An den Gaben oder an dem Geber aller guten Gaben? Dreht sich dein Leben um Gesundheit, die dir geschenkt ist oder die dir fehlt? Um einen Partner, der dir geschenkt ist, den du dir sehnsüchtig wünschst oder den dir der Tod genommen hat? Dreht sich dein Leben um berufliche Anerkennung, die du hast oder die dir die fehlt und zerreißt? Um ein Haus, Hab und Gut, das du hast oder wo es laufend klemmt? Und jeder von uns kann die Liste wohl ergänzen. Oder dreht sich dein Leben um mich, deinen Gott? Gott verlangt von Abraham das, was ihm ganz oben ist, das Einzige und Geliebte, und stellt damit ihm und uns die Frage, bist du bereit, anstelle meiner Gaben, und wenn sie noch so gut sind und wirklich seine Gaben sind, bist du bereit, anstelle meiner Gaben, mich selbst deine einzige Liebe sein zu lassen? Heißt natürlich nicht, dass Gott missgünstig wäre oder uns nichts Schönes gönnt, im Gegenteil. Die Bibel ist ja voll von Verheißungen, auch dass wir konkret beten dürfen. Im Konkret die Dinge unter die Nase reiben, wo es uns das Herz zerreißt und das Leben schwerfällt. Wir dürfen konkret beten. Das ist nicht die Baustelle. Die Baustelle ist die einzige Liebe, woran das Herz hängt. Oder vielleicht sogar unser Beten. Und ich mich selber morgens in der stillen Zeit dabei erwische, nach dem Bibellesen eben das regelmäßige Gebet, ja, freies Gebet eigentlich schon, und ich merke, ich habe doch über Wochen, Monate, Jahre vielleicht dieselben Themen. Bis hinein in dieselben Formulierungen. Was bete ich eigentlich an? Bete ich Gott an oder bete ich seine Gaben an, die ich so gern hätte? Mit anderen Worten, wenn Gott die Bindung Isaaks verlangt, dann wünscht er sich die Bindung von Abrahams Glauben an ihn und die Bindung von Abrahams Vertrauen an seine göttliche Verheißung. Gott hat doch dem Abraham einen Sohn verheißen, der Abraham zum Vater eines großen Volkes machen sollte. Isaak, er ist doch der Kern der unzähligen Verheißungen Gottes. I- in der Bindung. Isaaks fragt Gott jetzt nach der Bindung von Abrahams Vertrauen. Glaubst du mir und meinem Wort? Wenn Gott Anfechtungen und Prüfungen in meinem Leben zulässt, dann will er nicht meine Bindung im Sinne meiner Qual, sondern die Bindung meines Glaubens an sich und die Bindung meines Vertrauens an sein Wort. Herr, und da steht's. Alle eure Sorge werft auf ihn und er sorgt für euch. Wenn Gott Anfechtungen und Prüfungen zulässt, dann geht es ihm nicht um unsere Bindung im Sinne einer Qual, sondern um die Bindung unseres Vertrauens an sich und sein Wort. In der Prüfung zu glauben heißt, gegen Gott, an Gott zu glauben. Und in der Anfechtung zu vertrauen heißt, wieder die Infragestellung seines Verheißungswortes, an diesem Verheißungswort festzuhalten. Interessant ist auch, wie man das hebräische Wort für Vertrauen noch übersetzen kann. Und daran wird auch deutlich, wie dieses geht, dieses Vertrauen, wie macht man das? Man kann auch übersetzen mit, ich verlasse mich auf Gott. Und daran wird deutlich, um was es geht. Diese fünf Worte, ich verlasse mich auf Gott, kann nur der von sich sagen, der auch bereit ist zu den ersten drei. Ich verlasse mich auf Gott, kann nur sagen, der auch bereit ist zu sagen, ich verlasse mich auf Gott. Herr, da hast du Bettel. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ich kann nicht, ich mag auch nicht mehr. Da. Auf Gott zu vertrauen heißt, sich zu verlassen und sich mit dem ganzen Leben und alles, was dazugehört, auf Gott zu verlassen. Und dieses Vertrauen, diesen Glauben, diese Bereitschaft, sich auf Gott zu verlassen, wünscht sich Gott von Abraham in dieser schweren, unverständlichen Prüfung. Im Rückblick weiß dann nicht nur Gott, sondern auch Abraham, unsere Beziehung hat einen Tiefgang gewonnen. Vielleicht sagen Sie jetzt aber, naja, bis zum Rückblick ist oft ein weiter Weg. Und was ist, wenn ich diesen Weg bis zu einem möglichen Rückblick überhaupt nicht durchhalte? Und damit bin ich beim Zweiten. Das Erste, im Warum geht es Gott um deinen Glauben. Das Zweite, im Warum geht Gott mit dir. Gott ist es sehr wohl bewusst, dass ein Prüfungsweg ein weiter Weg sein kann. Und aus diesem Grund lässt er Abraham und uns auch nicht ohne ein Vesperpaket voller Zusagen ziehen. Gleich der erste Satz ist solch ein Vesperpaket Gottes, in dem wir erfahren, Zitat, nach diesen Geschichten prüfte Gott Abraham. Meinen wir im ersten Moment beim Lesen, naja gut, das ist halt die Überleitungsformulierung von der ersten Geschichte oder von dem, was davor war, jetzt zur nächsten Geschichte? Nein, es ist weit mehr. Noch bevor Gott das Unglaubliche überhaupt nur andeutet, sagt er zu, von mir wird nur der geprüft, der auch bei mir in die Schule gegangen ist. Nach diesen Geschichten, die Gott im Leben Abrahams geschrieben hat. Oder Paulus, 1. Korinther 10, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt, über eure Kraft. Er macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und Abraham ist lange vor Paulus ein Zeuge für die Wahrheit dieser Zusage. Ein erstes Vesperpaket, ein zweites, eine zweite Wegzehrung. Gott nennt Abraham und uns mitten in der tiefsten Anfechtung den Ortsnamen seiner Prüfung. Moria. Moria ist hebräisch und heißt so viel wie ein Ort, an dem Jahwe sieht. Moria, ja, ist die Kurzform für den Gottesnamen Jahwe. Und Mori, da steckt das Verb Yara, sehen drin. Ein Ort, an dem Jahwe sieht. Wenn Gott Leid und Anfechtungen zumutet, dann nicht ohne uns zu versprechen, du bist mitten in deiner tiefsten Verzweiflung, mitten in deiner Anfechtung. Mit all dem, was du gerade durchmachst, am Ort Moria, an dem Ort, an dem Jahwe sieht. Deine Fragen, deine Einsamkeit, mit der du diesen Weg gerade durchstehen musst, deine Sehnsucht, deine Angst, sie sind der Ort, an dem Jahwe sieht. Was das konkreter heißt, lernen wir aus dem Gespräch dann zwischen Abraham und seinem Sohn Isaak, der ja ohne überhaupt irgendwas zu wissen, das Ganze noch viel weniger versteht als sein Vater. Und auf sein Nachfragen, wo denn das Schaf zum Brandopfer sei, antwortet ihm der Vater: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Der Ort, an dem Jahwe sieht, haben Sie es gehört, ist zugleich der Ort, an dem Jahwe sich eine Lösung des Problems ersieht. Dasselbe Verb. Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Ist keine zufällige Formulierung, ganz bewusste Anknüpfung am Ortsnamen Moria. Der Ort, an dem Jahwe sieht, ist zugleich der Ort, an dem Jahwe sich eine Lösung, deine Erlösung ersieht. Wir haben keinen Gott, der fern aber im Himmel thront und gelegentlich mit uns Klassenarbeiten zur Abwechslung schreibt. Gott sieht nicht nur deine Anfechtung, er ersieht sich auch eine Lösung, deine Erlösung. Eine weitere Stärkung im Vesperpaket Gottes für Abraham ist die Verheißung seines Namens. Avraham, was so viel heißt wie Vater, Av und Racham, da steckt die Menge drin, Vater einer Menge. Gott hat ihn ja extra umbenannt von Avraham, hoher Vater, in Avraham, Vater einer Menge. Und Abrahams Name, er ist Gottes Programm. Du sollst Abraham heißen und der Vater einer Menge sein. Wenn Abraham also jetzt mit dieser Verheißung seinen einzigen Sohn auf den Opferaltar legen muss, dann trägt er in seinem Namen diese Verheißung Gottes mit sich, oder umgekehrt, Gottes Verheißung trägt jetzt ihn. Mehrfach entdecken wir in der Bibel ja diese berühmte Beschreibung Abrahams, zum Beispiel Galater 3. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Also Abraham als Vorbild des Glaubens an Gottes Verheißung. Wer Gottes Verheißung bei sich trägt, und das ist gelegentlich ein Tragen, mit unseren Kindern haben wir es zur Zeit morgens, ja, eine Viertelstunde früher aufstehen, Bibel lesen. Das ist ein Tragen, eine Viertelstunde weniger Schlaf. Und unsere Mittlere ist jetzt Konfirmandin, die muss auch tragen, angesichts dessen, was sie alles auswendig zu lernen hat. Gelegentlich ist es ein Tragen dieser Verheißung, das ist anstrengend. Aber hier sehen wir, wer Gottes Verheißungen bei sich trägt, wird in der Stunde der Anfechtung von diesen Verheißungen getragen. Und deshalb gibt es keinen größeren Schatz, als dieses Tragen in den guten Zeiten einzuüben. Weil uns schlussendlich das, was wir meinen zu tragen, selber trägt. Schließlich aber kommt es, wie es kommen muss. Da reckte Abraham seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel. Die Ereignisse überschlagen sich, eine Steigerung der Dramatik ist nicht mehr möglich und auf diesem Spannungshöhepunkt geschieht jetzt etwas, das nur derjenige wahrnimmt, der sehr genau hingehört hat. Über 10 Verse hinweg ist nur, wenn von Gott die Rede ist, von der Gottesbezeichnung Gott die Rede, hebräisch El oder Elohim. Und diese Bezeichnung, die haben alle anderen Religionen des alten Orients genauso für ihre Götter verwendet, wie heute auch, eben Gott, allgemeine Bezeichnung. Über 10 Verse hinweg nur von El und Elohim die Rede. Im Moment des erlösenden Zurufs, als der Engel dem Abraham zuruft, ist es Jahwe, ist Gott als Jahwe erkennbar, tritt an die Stelle der Gottesbezeichnung, der Gottesname. Luther übersetzt mit dem Engel des Herrn, wörtlich der Engel Jahwes. An die Stelle der Gottesbezeichnung tritt jetzt der Gottesname. Und wir spüren, was das bedeutet. Abraham hat es natürlich während seiner ganzen schweren Prüfung mit Gott zu tun, aber er kann doch sein Gesicht nicht erkennen. Im Moment des erlösenden Zurufs, Abraham, Abraham, erkennt Abraham wieder Gottes Gesicht. Jahwe ist Gott und Jahwe bleibt Gott. Als Jahwe hat Gott Abraham berufen in Ur und Chaldäa, und man kann dies auch in den Texten zeigen, wie hier der Gottesname sehr bewusst platziert ist. Jahwe hat seinen Bund mit Abraham geschlossen und von Jahwe hat Abraham seine Verheißungen bekommen. Abraham kannte seinen Gott Jahwe. Die Widerfahrnisse der letzten 10 Verse allerdings bekommt er mit ihm nicht zusammen. Er weiß wohl, dass es mit Gott zu tun hat, aber er erkennt ihn doch nicht wieder. Manchmal haben wir den Eindruck, als ob sich Gott verbirgt. Und es erscheint uns unmöglich, sein Angesicht der Liebe irgendwo in unserer Not zu entdecken. Natürlich bleibt Gott unser Gott, so schnell fallen wir ja nicht vom Glauben ab. Aber, und so fragt sich sicher mancher auch heute, ist das, was ich zurzeit erlebe, Gott? Oder, und damit sind wir wieder bei der Frage vom Anfang, warum lässt Gott das zu? Ich kenne ihn doch als liebenden Vater, der mich bis hierher geführt und gesegnet hat. Und wieder bleibt uns nur die Antwort vom Anfang. Manchmal ist es nötig, den Weg des Leides zu gehen, so lange, bis ich hinter der Unbegreiflichkeit Gottes wieder sein Gesicht erkenne, Jahwe. Oder mit einer Anekdote. Hat Ostfriesen unter uns? Mal kurz Hände hoch. Keine Ostfriesen? Also gut, zwei Ostfriesen helfen einander beim Autocheck. Ja? Lichter checken. Ein Ostfriese steht außen, der andere Ostfriesen im Auto. Der innen macht den Lichtschalter an, schreit von hinten, tut. Der innen tappt auf die Bremse, schreit, tut. Der innen legt den Blinker ein, schreit von hinten, tut, tut nicht, tut, tut nicht, tut. Kein Mensch kommt beim Autoblinker auf die Idee, ihn auszuschalten, nur weil er gerade dunkel ist. Natürlich geht er auch, wenn er nicht geht. Wie beim Blinker gehören auch zu unserem Leben Zeiten, in denen nichts zu sehen ist. Das ist diese Welt. Und so daneben es ist, den Blinker angesichts einer Dunkelphase auszuschalten, so daneben ist es, das Vertrauen auf Gott und seine Verheißungen in den Dunkelzeiten unseres Lebens in Frage zu stellen oder gar den Kontakt abzubrechen. Jahwe ist Gott. In den Zeiten der Dunkelheit darfst du es glauben, dass unser Herr trotzdem da ist und dass er es ist, der den Kontakt hält und dass er es ist, der sein Licht wieder heraufführt und sein Angesicht leuchten lässt. Und wenn es einmal durchs letzte Todestal hindurchgeht, er es ist, der sein ewiges Licht aufleuchten lässt über dir. Am schärfsten und am deutlichsten erkennen wir Gottes Angesicht in Jesus Christus, in Jahwes eigenem Mensch gewordenem Sohn, den Gott aus Liebe zu uns und an unserer Statt tatsächlich bereit war zu opfern. Das erste, im Warum geht es Gott um deinen Glauben, das zweite, im Warum geht Gott mit dir, und das dritte, und damit sind wir am Palmsonntag angekommen, im Warum geht Gott an deiner Statt. Noch einmal steht dieser Satz im Raum. Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort, auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Dieses Mal allerdings heißt der Vater Jahwe und der einzige und geliebte Sohn Jesus. Und bis in den Wortlaut hinein spürt man, es ist dieselbe Geschichte, die Gott jetzt sich und seinem eigenen Sohn auferlegt. Und das nach diesen Geschichten, mit denen jetzt Jesus auf der Erde Geschichte geschrieben hat. Wieder, und daran denken wir heute am Palmsonntag, ist es ein Esel, der den Sohn an den Ort der Opferung trägt. Wieder ist es Moria, Moria, das wusste schon der König Salomo, 2. Chronik 3, Vers 1, ist Jerusalem. Anstelle der Knechte, die Abraham und seinen Sohn begleitet haben, sind es jetzt die Jünger. So lange zumindest, wie damals bei Abraham, er sagte, dass sie zurückbleiben sollen, die Knechte, bis er und der Sohn angebetet haben. Jetzt dasselbe, bis Jesus im Garten Gethsemane zu ihnen sagt, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter zum Gebet. Und dann nimmt auch der Leidensweg dieses Sohnes seinen Lauf. Anstelle eines Holzbündels wie Isaak bekommt Jesus einen ganzen Balken auf seinen Rücken. Jesus braucht allerdings nicht zu fragen, wo denn das Schaf zum Brandopfer ist. Er ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er ist der Sündenbock, den Gott für uns zur Sünde gemacht hat. Er wird den Opfertod sterben. Und dann ganz wörtlich hier, Vers 9, parallel Passionsgeschichte, Matthäus 27, 33. Und als sie an die Stätte kommen, und dann geht es weiter, legen sie ihn auf das Holz und kreuzigen ihn. Um die 6. Stunde kommt eine Finsternis über das Land bis zur 9. Stunde. Jesus kann nur noch rufen, Eli, Eli, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Haben Sie es gemerkt, was hat Jesus gerufen? Nicht Abba, lieber Vater. Eli, die Gottesbezeichnung. Mein Gott, warum? Aber Gott gibt keine Antwort. Vor seinem zur Sünde gemachten Sohn kann er sein Angesicht nur verbergen. Jesus schrie abermals laut und verschied. Als aber der Sabbat vorüber war, kam, wie damals bei Isaak, der Engel des Herrn vom Himmel herab. Haben Sie es gemerkt, wieder den Unterschied? Vom Eli zum Engel des Herrn? Aber der Engel sprach, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und sie gingen eilends weg mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Noch einmal muss ein Sohn zur Opferung ins Land Moria, nach Jerusalem auf dem Hügel Golgatha. Nur, dass es jetzt Gottes eigener Sohn ist. Dieses Mal verteilt Gott nicht nur Wegzehrung für Menschen auf dem Weg des Leides. Er nimmt den ganzen Weg auf sich und seinen Sohn. Und damit beantwortet Gott die berühmte Frage nach dem Warum lässt Gott es zu? Auf seine Weise. Gott lässt das Leid an seinem eigenen Sohn zu, um meinetwillen. Um meiner Sünde willen, um meiner Krankheiten willen, um meines Leides und meines Sterbens willen. So hat schon Jesaja vorausgesehen und angekündigt. Wenn er sagt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden geheilt sind. Gott leidet, weil der Mensch gemeint hat und andauernd meint, sein Leben ohne Gott besser zu leben als mit ihm. Und sich damit unendlich viel Leid auflädt. Gott leidet, weil der Mensch, und da zähle ich mich voll mit rein, viel zu oft meint oder es unbewusst auch lebt, das Leben selber im Griff haben zu müssen. Anstatt es Gott hinzulegen, Herr, führ du. Ich verstehe es zwar gerade überhaupt nicht, aber du hast in der Hand. Gott leidet so, dass er mein Leid, meine Schuld, meine Krankheit, meinen Tod auf sich nimmt indem er das ganze Paket auf seinen Sohn Jesus Christus packt und bereit ist, ihn am Kreuz zu opfern an meiner Statt. Paulus bringt es auf den Punkt und erinnert damit noch einmal an diese Geschichte von Abraham und Isaak, wenn er in Römer 8 sagt, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Und dann legt Paulus dazu, wie sollte er uns mit ihm nicht alle schenken? Und damit möchte ich schließen, auch hinein in all die Warum-Fragen, die Sie vielleicht heute Nachmittag auch mitgebracht haben und vielleicht schon lange mit sich tragen. Im Warum geht es Gott um unseren Glauben, ja, um unser Vertrauen, um das Ich verlasse mich und verlasse mich auf Gott. Im Warum geht Gott mit dir mit? Mehr noch im Warum hat er deinen Weg auf sich genommen. Und Paulus legt dazu, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Auch gerade das, was dir das Leben zurzeit schwer macht, bei ihm ist gut aufgehoben. Wie er es gut macht, wir legen es ihm hin. Aber er ist ein Gott, der alles schenkt, am deutlichsten zu sehen am Kreuz, indem er sich selbst gegeben hat. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir können nur staunen und dich anbeten über dem, was du für uns getan hast. Danke, dass du diesen Weg sehenden Auges gegangen bist. Heute denken wir dran an deinen Eselsritt nach Jerusalem. Und dann gehen wir mit dir mit diesen Weg in der kommenden Woche bis ans Kreuz. Du bist für mich gegangen, für uns, für diese Welt, damit wir das Leben haben. Du hast getragen, was wir nicht tragen können. Herr, wir können nur staunen und dir danken, dich anbeten, dich, unseren Heiland und Erlöser. Und danke, lieber Herr, dass du auch all die verschiedenen Warum-Fragen unseres Lebens kennst. Dort, wo jeder von uns rumknappert und nicht weiß und nicht versteht. Herr, wir bitten dich, stärk uns den Glauben. Und Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier um neue Kraft, um neue Zuversicht und um neue Freude, Freude in dir. Und danke, dass wir einmal bei dir sein dürfen, ohne alles Leid dieser Welt, in deiner Herrlichkeit. Herr, das feiern wir auch am Karfreitag und an Ostern, dass wir mit dir das Leben haben. Dir sei Ehre, Herr, in Jesu Namen. Amen. Lassen Sie uns unserem Herrn dies zusingen. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Ihm hineinlegen in dieses Lied die persönlichen Anfechtungen. 378. Herr, weil mich festhält deine starke Hand.
Dieses Lied passt, finde ich, wirklich sehr, sehr gut. Das Lied gibt es auf einer CD-Karte mit CD und auf einer Karte ohne CD und ist jetzt extra im Credo nochmal nachbestellt. Wenn Sie denken, Sie wollen das gern erwerben, dann kann man das ab nächster Woche da finden. Unsere Schwester, die das geschrieben hat, Schwester Helga Winkel, ist vor wenigen Wochen verstorben in hohem Alter. Das ist vielleicht auch das bekannteste Eidlinger Lied, dieses Lied. Ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dr. Rechberger, für Ihr Wort an uns, mit dem wir jetzt weitergehen können. Vielen Dank. Und wir sind eingeladen, wenn wir das wollen, ein Opfer vorne einzulegen, was wir dann für die Arbeit des Bengelhauses mitgeben möchten. Da vorne finden Sie auch die Zeitschrift des Bengelhauses, die ist ja immer zu einem Thema und da kann man gründliche Bibelarbeiten auch lesen. Können Sie gerne mitnehmen. Auch verschiedene Bücher sind da vorne zu finden. Auf eins möchte ich hinweisen von Herrn Rechberger, Willkommen im Himmel. Was kommt nach dem Tod? Aber es sind noch mehr Bücher dort vorne und ein Kästchen, wo man den Preis hineinlegen kann. Heute findet hier nochmal etwas statt, das kann man ja auch schon sehen. Heute ist hier um 18 Uhr Lobpreisabend, Hope for the Nations, Hoffnung für die Welt, für die Völker, Jesus Christus. Herzliche Einladung zu singen, loben, beten und hören auf Gottes Wort. Nächsten Sonntag ist Ostern und auch eine Bibelstunde wieder hier um 14 Uhr. Schwester Heidi Butzkamp wird sie halten und hat Besuch aus Russland. Der Propst von Omsk und sein Name heißt Wladimir Vinokurov, so ähnlich, wird hier sein und wir freuen uns drauf. Bald danach fängt das neue Quartal an. Wenn Sie Zeit mit Gott kennenlernen wollen oder mitnehmen wollen, finden Sie das auch vorne, das neue Heft. Und dann möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Am 1. April ist eine Lesung veranstaltet von unserem Buchcafé Credo. Im Gemeindehaus in Eitlingen wird eine syrisch-orthodoxe Nonne, Schwester Hatune Dogan, von der Arbeit berichten, die sie tut, mit der Hilfsorganisation, die sie gegründet hat, Helfende Hände. Und sie kümmern sich um Menschen, um Christen, die verfolgt sind, ganz stark auch um Frauen im Nahen Osten. Weil es ja nicht mehr so lange hin ist und weil der Flyer ja schon einige Zeit da ist, möchte ich nochmal darauf hinweisen, das Pfingstjugendtreffen kommt. Flyer und Plakate samt Gummis zum Rollen finden Sie da vorne. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ich möchte Ihnen einen gesegneten Sonntag wünschen und eine Woche, wo wir immer wieder uns Zeit nehmen, die Texte zu lesen und Jesus zu danken für das, was er für uns getan hat. Einen guten Sonntag. Bleiben Sie behütet. Auf Wiedersehen.